Ja, aber so ein bisschen hat die Sophie schon erkannt, worum es geht hier. Ich möchte hier mal kurz in eine Begebenheit mit hineinnehmen, die mit all unseren Kindern eigentlich so ein bisschen alltäglich war. Und zwar gab es immer so eine Szene, zum Beispiel beim Abendessen, dass unsere Kinder irgendwie nur die Salami oder den Käse gesehen haben. Und wir als gute Eltern haben natürlich gesagt, hey, das Brot ist ganz wichtig. Das Brot müsst ihr oder dürft ihr nur mit der Salami zusammen essen. Und dann war das oft so, dass sie sich so beides auf den Teller genommen haben, ne, die Salami und das Brot. Und dann lag das so schön nebeneinander. Und wir haben uns schon gedacht, oh ja, ob das gut geht. Und dann war so, haben wir gesagt, ja, zum Beispiel Elena, bei der ist das immer noch so ein bisschen Thema. Elena, du weißt, du musst das Brot mit der Wurst zusammen essen. Ja, beides ist wichtig. Und nicht nur die Wurst. Dann hat sie gesagt, ja, ja, Papa, ich esse auch beides. Aber ich fange mal mit der Salami an. So, ne? Und das Brot esse ich dann später. Ein paar lachen, die kennen es wahrscheinlich auch. So von euren Kids. Und dann hat man immer gehofft und gebangt, weil es gab doch dann immer wieder so Momente, die Salami war gegessen und Elena sagt, ich bin jetzt satt, Papa, ich kann nicht mehr. Und dann war das irgendwie so ein bisschen nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, sondern die zwei Sachen, die eigentlich zusammen hätten gegessen werden sollen, die sind dann nicht zusammen gegessen worden, sondern halt nur die Wurst oder nur der Käse. Wer kennt das so von euch? Ja, also ganz viele heben jetzt die Hand und sagen, ja, das kommt mir bekannt vor. Ja, und dann fragt man sich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr euch da auch mal gefragt habt, war das jetzt so vorsätzlich oder war es wirklich so, dass der Magen doch halt kleiner war als die Augen? Kann man dann manchmal gar nicht so richtig beurteilen. Manchmal ist es, glaube ich, wirklich so, dass die Kids dann irgendwie keinen Hunger mehr haben und es nicht mehr schaffen. Aber manchmal ist vielleicht auch das Schlitzohr da, der Hintergedanke, der sagt, ja, ja, auf das Brot habe ich keinen so Bock. Wir lassen es heute mal bei Wurst und Käse. Das Thema heute Morgen heißt, ich habe es hier vorne mal, Hören, die Jünger hören. Und ich habe euch ein Wort mitgebracht, ein hebräisches Wort, und zwar das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber allein diese Buchstaben im Hebräischen, ich finde das so cool. Es ist ähnlich wie Arabisch. Das ist so eine Sprache, das ist ja wie gemalt, das sind wie Bilder, nicht so die deutschen Buchstaben, die sind relativ gerade oder ein bisschen rund so, ne? Aber hier mit diesen Pünktchen und ein bisschen Fähnchen dran, ich finde das richtig cool. Die hebräische Sprache ist faszinierend, ich kann sie nicht, habe sie nicht gelernt in meinem Studium, aber mit so ein paar Hilfsmitteln kann man doch so ein bisschen Dinge verstehen. Und dieses Wort hier vorne, das heißt Shamar, und das Wort kommt in der Bibel 1048 Mal vor. Also im Alten Testament ist ein Hebräisch, ist ein Altes Testament. Also im Alten Testament lesen wir 1048 Mal Shamar. Es ist ein Wort, was sehr, sehr häufig vorkommt. Und das Interessante ist, dieses Wort hat mehrere Bedeutungen, die miteinander, also die zusammenhängen. Und zwei Hauptbedeutungen von diesem Wort ist hören und gehorchen. Also dieses Wort kann sowohl so übersetzt werden, als auch so. Und das ist ganz schön schwierig, wenn man so eine Bibel übersetzt, ne? Und man weiß, Wörter haben verschiedene Bedeutungen. Ist immer nur die Frage, welches Wort stellt man da jetzt hin? Ich habe noch keine Bibel gesehen, wo steht zum Beispiel hören, / gehorchen. Aber eigentlich wäre es richtig so. Es gibt manche Begriffe, die wirklich verschiedene Bedeutungen haben. Kennt ihr in Deutsch so einen Begriff? Fällt euch gerade einer spontan ein? Achim, fällt das ein?
Im Kontext ist es beim Hören auch so. Ne? Man sagt auch zu einem Kind, jetzt hör mal zu, oder warum hörst du nicht? Warum hörst du nicht, das heißt eigentlich, warum gehorchst du nicht? Ne? Warum hörst du nicht, das ist eigentlich, warum gehorchst du nicht?
Es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil da habe ich auch drüber nachgedacht und ich dachte eigentlich, man sagt ja oft als Kinder, warum hörst du nicht? Und man impliziert eigentlich den Gehorsam, aber eigentlich ist Hören und Gehorchen in der deutschen Sprache sind es zwei komplett unterschiedliche Worte mit einer unterschiedlichen Wortwurzel. Also die haben eigentlich vom Ursprung nichts miteinander zu tun. Zum Beispiel im Griechischen, fällt mir gerade auch noch ein, gibt es ein Wort, Das heißt, jetzt muss ich kurz überlegen, was soll ich sagen? Was wollte ich jetzt sagen? Ich komme jetzt nicht drauf. Dann lass was weg. Aber es gibt es immer wieder. Es gibt Worte.
Die Bank zum Sitzen und die Bank, um Geld abzuheben.
Genau, das ist zum Beispiel im Deutsch so ein Wort, was unterschiedliche Sachen beschreibt. Aber es ist noch ein bisschen anders. Es hat ja nicht eine andere inhaltliche Bedeutung, wie zum Beispiel jetzt Hören und Gehorchen sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst Dinge hören, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du auch dann das tust. So, ne? Aber auf jeden Fall, in der deutschen Sprache ist es anders. Gehören, also Hören und Gehorchen, habe ich schon gesagt, hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Wir denken manchmal, wenn wir das zu unseren Kids sagen, warum hörst du nicht? Ne? Meinen wir, wie gesagt, warum gehorchst du nicht? Aber eigentlich, wenn du zu deinem Kind sagst, warum hörst du nicht, ist falsch. Das Kind könnte sagen, ich habe dir doch zugehört. Du hast zumindest nicht gesagt, gehorche mir. Ne? Also, ihr versteht, was ich meine. Also, es gibt einfach Worte, und das wollte ich eigentlich eben sagen. Dieses Wort hat wirklich zwei unterschiedliche Bedeutungen, und trotzdem ist es dasselbe Wort, was dieses impliziert. Und ich möchte euch in zwei Bibeltexte mit hineinnehmen, wo dieses Wort vorkommt. Und ich finde es interessant, wenn man diesen Hintergrund hat, was dieses Wort bedeutet. Also genau, hier ist nochmal Shama, heißt hören und gehorchen. Und in 5. Mose 6, wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr das mal mit aufschlagen. 5. Mose 6, Vers 8 bis 24, 8 bis 4 bis 8, da steht es doch, einfach lesen. 5. Mose 6, Vers jetzt nochmal, 5. Mose 6, Vers 4 bis 8. Merkt ihr, ich bin auch ein bisschen müde heute Morgen. Da heißt es, und zwar vielleicht ganz kurz, dieser Text ist für Juden ein absoluter zentraler Text aus der Tora, aus ihrem Buch. Und zwar ist es das Herzstück eigentlich des jüdischen Glaubensbekenntnisses. Jeder fromme Jude betet dieses Gebet eigentlich täglich, weil das ihr Glaubensbekenntnis ist, oder wie gesagt, ein ganz zentraler Teil aus ihrem Glaubensbekenntnis. Und da heißt es, höre Israel, und das ist genau dieses Wort Shama. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und dieses Gebot, oder man könnte auch sagen, oder diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand bringen, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ja, wie gesagt, das jüdische Glaubensbekenntnis, ganz zentrale Worte, und darum ist auch dieser Appell da drin, dass die Kinder eigentlich ständig mit diesen Worten oder an diese Worte erinnert werden. Vielleicht habt ihr auch schon Juden gesehen, die so ein Stück von der Tora hier an der Hand tragen oder auch hier oben an der Stirn. Oder auch, wenn ihr mal zu Juden ins Haus gegangen seid, die haben oft am Türbalken genau dieses Glaubensbekenntnis, dieses Schma Israel, höre Israel, und dieses Bekenntnis ihres Glaubens da stehen. Und die haben das ganz praktisch umgesetzt. Ich glaube, Gott hat es nicht so gemeint. Du musst jetzt nicht hier ein Stück von der Bibel, von der Tora hier am Kopf tragen. Aber ganz religiöse Juden, die orthodoxen Juden, wenn ihr mal in Israel seid, werdet ihr das sehen, die tragen diese Sachen und setzen dieses Glaubensbekenntnis wirklich wortwörtlich um. Ja, wenn ein Jude jetzt dieses Wort Shama hört oder liest oder selber ausspricht im Glaubensbekenntnis, dann ist es für ihn eigentlich klar, Hören und Gehorsam sind zwei untrennbare Dinge. Das ist dasselbe Wort, diese Dinge gehören untrennbar zusammen. Und warum ist das bei Juden so klar? Ja, wie gesagt, weil das ja von ihrer Sprache her, von der Wortbedeutung ganz offensichtlich ist. Jeder Jude weiß, dass dieses Wort eine doppelte Bedeutung hat, die man nicht voneinander trennen kann. Und ich möchte euch noch einen anderen Vers zeigen, wo auch dieses Schama vorkommt. Und zwar der Prophet Jesaja schreibt in Kapitel 50, Vers 4, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Schöne Aussage, ne? Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, hier steht wieder dieses Schama, wie ein Jünger hört. Und da kommt eigentlich auch der Titel von der Predigt her aus diesem Vers. Jesaja schreibt hier, dass wir hören sollen, wie Jünger hören. Und könnt ihr schon vorstellen, es hat mit diesem Wort Schama zu tun, mit diesem hebräischen Verständnis von Hören. Ja, wie hört ein Jünger Jesu? Wie hört ein Jünger Jesu? Man könnte sagen, er weiß, was Gott will und er handelt danach. Also dieses Hören, dieses Wahrnehmen und dieses Gehorsamsein. Diese untrennbare Einheit eigentlich von dem Wort, von der Bedeutung, ist das, was einen Jünger Jesu eigentlich ausmachen sollte. Er ist jemand, der Gottes Wort hört und danach handelt. So, jetzt wissen wir ja alle, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Christian hat gerade das Bild oder die Geschichte erzählt vom Volk Israel. Auch die Bibel ist ja voll mit Geschichten, wo Menschen Gott hören und dann gar nicht danach handeln. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, was sind Voraussetzungen dafür, dass Jünger hören und handeln, gehorsam sind? Und das Erste ist, die erste Voraussetzung ist, Jünger Jesu haben Gott als ihre Autorität in ihrem Leben. Ich glaube, ich habe das vorne nicht. Nee, habe ich nicht. Aber die erste Voraussetzung für ein Schama-Lebensstil, für ein Hören, das Gehorsam impliziert, ist, dass Menschen dass Menschen Gott als ihre Autorität in ihrem Leben haben. Und hier im Glaubensbekenntnis, ich gehe da nochmal zurück, dann könntest du mal mitverfolgen, hier im Glaubensbekenntnis, da steht nämlich was drin, und zwar, höre Israel, der Herr ist unser Gott, er allein. Und hier sehen wir, in diesem Glaubensbekenntnis ist dieses impliziert, dass Gott allein Autorität in meinem Leben ist. Für einen Jude ist das klar und sie bekennen das, du allein bist unser Gott, nicht all die anderen Götter oder andere Götter, die es noch gibt, sondern du allein bist mein Gott und deswegen höre ich auf dich, du bist Autorität in meinem Leben. Und ich habe mich so gefragt, wir als Jünger, als Nachfolger Jesu, wie sieht es bei uns aus in unserem Leben? Auf wen hörst du oder auf wen höre ich? Ja? Welche Stimmen haben Autorität in meinem Leben? Und wir haben ja sehr viele Dinge, die wir jeden Tag so hören. Und die Frage ist ja, wer hat das letzte Wort eigentlich in meinem Leben? So. Manchmal ist es ja auch ein Prozess, ne? Bis man eine Entscheidung trifft. Aber Jünger, die auf Jesus hören oder Menschen, die hören, die Jünger hören, die haben sich entschieden, Jesus oder Gott ist meine Autorität im Leben und diese Autorität will ich gehorsam sein und ihr alleine. Eine zweite Voraussetzung ist, Jünger Jesus sind Freunde Gottes. Man könnte auch sagen, sie lieben Gott. Und das sehen wir auch hier im Glaubensbekenntnis. Interessant ist, Gott gibt ja eine Aufforderung an sein Volk, wie so ein Appell, und zwar, du sollst mich, also Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also Gott will nicht nur Autorität sein in dem Leben von einem Nachfolger, sondern er will auch, dass du sein Liebhaber bist, dass du Beziehung hast, dass du Freund Gottes bist. Das ist die Grundlage für Gehorsam auch und für Beziehung, Freundschaft mit Gott, ihn zu kennen, ihn zu lieben. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 15 genau das Gleiche. Im Neuen Testament, da lesen wir, Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder Diener, sondern meine Freunde. Jesus bezeichnet seine Nachfolger als Freunde und nicht als Sklaven oder als Diener. Also wir als Diener oder als Jünger Jesus sind berufen, ihn zu lieben und Freund Gottes zu sein. Das finde ich sowas von genial und sowas von zentral in unserem Glaubensleben, dass wir Gott nahe sein dürfen durch eine Freundschaft. Und da habe ich mich gefragt, so, wie tief ist eigentlich meine Freundschaft mit Jesus? Wie tief ist meine Beziehung zu Gott? Wie viel Zeit verbringe ich mit Jesus? Also Freundschaft drückt sich oft auch in Zeit aus. Wie viel Zeit nehme ich mir für die Begegnung mit ihm? Wie gut kenne ich die Bibel? Also wie gut weiß ich, was Gott wichtig ist? Wir haben darüber gesprochen, über dieses Höre auf Gott. Wie viel weiß ich denn, was Gott will? Wie gut kenne ich seinen Willen? Und wie viel Zeit verbringe ich mit dem Bibellesen und Bibel erforschen, Bibel kennenlernen? Und das Dritte ist, was zu einer Freundschaft gehört, wie viel Zeit verbringe ich mit ihm im Gespräch, Kommunikation? Ja, bin ich jemand, der wirklich ein intensives Gebetsleben hat, der mit Gott im Austausch ist, der ja mit Gott verbunden ist, der Freund ist von Gott und seine Stimme hört? Und wisst ihr, aus diesen zwei Dingen wächst eigentlich das ganz Entscheidende, nämlich Vertrauen. Aus Freundschaft und Liebe zu Gott wächst Vertrauen in Gott. Und ich glaube, aus diesem Vertrauen entsteht dann auch dieser Gehorsam, Gott zu gehorchen, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Und schau dir mal dieses Gehorsam, oder ich sag mal so, Hören, wir meinen, das Hören ist das Brot, ja, ist das Brot, Elena. Und der Gehorsam ist die Salami. Das funktioniert nicht so gut, wenn kein Vertrauen da ist. Und wisst ihr, wenn unsere Kinder wissen, ich kann Papa und Mama vertrauen, die meinen es gut mit mir, wenn Papa sagt, ist das Brot, dann ist es gut für dich. Es ist gut für deinen Körper, aber wenn du nur die Wurst isst, dann bist du krank. Wenn dieses Vertrauen da ist, dann glaube ich, ist auch Gehorsam eine natürliche Reaktion von Vertrauen, vom Hören. Vom Hören. Ich höre und gehorche, weil ich der Person vertraue. Und ich zeige euch das mal kurz hier. Vertrauen will ich mal symbolisch darstellen hier mit so Butter. Ist gut, wenn man die aufs Brot schmiert, schmeckt besser. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch Butter isst. Ich liebe Butter. Aber auch da nicht zu viel, wenn Mama sagt. Ne? Genau. Und wenn man jetzt so Vertrauen als Grundlage hat, auf unseren Worten, ja, was wir reden, was unsere Kinder hören, dann gibt es eine schöne Einheit und dann funktioniert das gut zusammen. Sorry, ich weiß nicht, ob die Illustration so gut ist, mir ist nichts Besseres gestern Abend eingefallen, aber irgendwie kam mir das. Und ich glaube, dass wirklich Vertrauen ist wirklich das, was notwendig ist, dass aus dem Hören auch ein Tun kommt, ein Gehorsam kommt. Und wisst ihr, im Neuen Testament ist es ganz, ganz ähnlich. Wir haben ja dort nicht dieses Wort Schama mit dieser Doppelbedeutung, sondern im Neuen Testament, wenn wir hören, was Jesus sagt, ist es ganz ähnlich. Zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 24, da sagt Jesus, ein jeder nun, der diese meine Worte hört, und da steht jetzt ein anderes Wort, das ist im Neuen Testament griechisch akouo, heißt es, kennen wir alle von Akustik. Akustik ist interessant, dieses Wort heißt hören oder zuhören oder anhören. Hat nichts mit Gehorsam zu tun. Also die griechische Sprache ist eine andere Sprache, wo das Wort wirklich die Bedeutung in eine Richtung nur gilt. Also akouo, hören, bedeutet hören, zuhören, anhören. Ne? Aber dann geht nämlich Jesus weiter, weil wir wollen ja hören, wie Jünger hören, da sagt er, ein jeder, der meine Worte hört, akouo, und sie tut, das ist paieo jetzt hier, paieo heißt tun oder machen, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Also Jesus spricht im Neuen Testament auch genau wieder von diesen zwei Dingen, also vom Hören und vom Tun, ist ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baut, aber hier zwei unterschiedliche Worte, weil einfach diese Bedeutung nicht drin ist. Aber wenn Jünger hören, wie Jünger hören, dann ist es immer so, dass Hören und Tun eigentlich eine Einheit bilden. Missionsbefehl, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, im Missionsbefehl Matthäus 28, da sagt der Jesus, und lehrt sie, das ist wieder dieses Hören, alles zu befolgen, alles zu tun, das ist der Gehorsam, was ich euch gesagt habe. Also Jüngerschaft und Nachfolge hat immer damit zu tun, damit, dass wir hören auf unsere Autorität und dass wir gehorsam sind, weil wir ihm vertrauen, weil er gut ist. Und wisst ihr, dafür brauchen wir die Beziehung mit ihm, damit wir erkennen, wie gut Gott ist und wie gut seine Pläne für uns sind. Ja, also hier fällt mir mal kurz, hören, wie Jünger hören, heißt vertrauensvoller Gehorsam, der auf eine tiefe Freundschaft mit Gott, mit Jesus beruht. Das ist das, was eigentlich Shama impliziert, dieses hebräische Wort, eine Beziehung, die auf Vertrauen basiert, und deswegen höre ich auf diese Autorität und handle danach, weil ich weiß, er liebt mich und er meint es gut mit mir. Ja, das ist so ein bisschen die Grundlage, wie gesagt, hören, wie Jünger hören. Aber, und da gibt es jetzt ein großes Aber, und das hat mich auch beschäftigt in der Vorbereitung, warum haben wir so ein Problem mit Gehorsam? Also, ich muss euch ehrlich sagen, ich kenne das aus meinem Leben und ich sehe das auch so in unseren Gemeinden. Überhaupt das weltliche Christentum, wir haben so viel, wir machen so viele Kompromisse, wir sind ständig dabei, die Bibel wegzudiskutieren und zu sagen, ah ja, das kann man heute nicht mehr so sehen und das braucht man nicht mehr. Und ich merke, es fällt uns so schwer, Gott zu vertrauen und zu gehorchen. Und ich habe mir echt gefragt, woran liegt das? Warum strugglen wir Christen so sehr mit dem Thema Gehorsam? Und das beschäftigt mich schon seit Jahren, das Thema, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe so ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen will. Das ist ein kleiner Anfang von aller Weisheit wahrscheinlich. Aber ich glaube wirklich, dass mir ein paar Dinge bewusst geworden sind. Und der erste Bereich ist Mangel an Freundschaft mit Gott. Ich habe das schon erwähnt. Aber ich glaube das wirklich von ganzem Herzen, dass eine Sache in unserem Leben, warum es uns so schwerfällt, auf das zu tun, was wir eigentlich wissen, was Gott gefällt, dass es der Mangel an Freundschaft mit Gott ist. Kein Vertrauen da ist oder wenig Vertrauen in Gott, weil fehlende Intimität mit Jesus einfach unseren Alltag ausmacht. Ich glaube, dass wir viel so ein Sonntagschristsein leben, aber diese Freundschaft in der Woche, im Alltag oft gar nicht da ist. Und das ist echt ein Problem, das Vertrauen in Gott wachsen kann. Hiob sagt was Interessantes, er sagte am Ende von seinem Leben, ich kannte Gott nur vom Hörensagen, jetzt aber hat mein Auge ihn erkannt. Er hatte auch eine oberflächliche Beziehung mit Gott, er kannte ihn eigentlich gar nicht, da war kein Vertrauen da. Und ich glaube, ein Vertrauensproblem ist ein Bereich, warum wir oft Gott nicht wirklich gehorchen. Und das Erste, glaube ich, und das Dringlichste in unserem Leben als Nachfolger Jesu ist wirklich das, dass wir diese Liebe zu Gott entwickeln, dass wir diese Freundschaft aufbauen zu Gott, wie es heißt, Gott zu lieben mit allem, was wir sind, mit Herz, Seele und mit unserem Geist. Und das wünsche ich mir, dass wir als seine Nachfolger welche Menschen sind, die die Freunde Gottes sind im Alltag, 24/7, nicht nur am Sonntag, oder morgens für 2 Minuten Vers des Tages lesen, sondern dass sie wirklich Gott anfangen zu kennen, sein Wort zu kennen und ihm zu vertrauen, dass sie wissen, das, was er sagt, ist das Beste für mich. Hier, wie die Kiddies. Ich hoffe immer, dass ich es immer nicht mehr sagen muss, sondern dass meine Kinder, die Großen machen schon, die greifen schon selber zum Brot, weil sie wissen, das ist gesund für meinen Körper und nicht nur die Wurst oder der Käse oder die Marmelade oder die Nutella, die dann auch manchmal draufkommt. Genau, und im zweiten Bereich noch, ein zweiter Bereich, und davon bin ich echt so tief überzeugt, ich glaube, nicht überwundene Blockaden sind ein Riesenproblem, warum wir mit so vielen Kompromissen in unserem Leben leben und warum wir auch oft Gott ungehorsam sind. Und wisst ihr, was mir bewusst wurde? Wenn wir blockiert sind in unserer Beziehung zu Gott, dann wollen wir oft, aber wir können gar nicht. Und früher habe ich immer gedacht, ja, man muss sich einfach mehr anstrengen und die Leute wollen einfach nicht.
Aber oftmals ist es gar nicht der Wille, sondern viele Leute wollen, aber sie kriegen es einfach nicht hin. Sie schaffen es nicht, Gott gehorsam zu sein. Und das hängt damit zusammen, dass sie eine Blockade haben, die Gott eigentlich lösen möchte, um dann wirklich in Freiheit zu leben und gehorsam auch zu leben. Die erste Blockade, die mir eingefallen ist, ist Nachfolge aus menschlicher Kraft. Ich glaube, dass wenn wir versuchen, Christ zu sein aus eigener Kraft, dass wir eigentlich schon zum Scheitern verurteilt sind. Hans-Peter Reuer, den mag ich sehr, ist schon verstorben, der hat mal gesagt, Christsein ist nicht einfach, es ist auch nicht schwer, es ist unmöglich. Also das, was Jesus von uns fordert, das schaffst du doch nicht. Liebe deine Feinde, vergeben, all diese Dinge, die schaffen wir gar nicht aus unserer eigenen Kraft. Und deswegen sagt Jesus auch, ich werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um meine Zeugen zu sein, um Jünger zu sein, um Nachfolger zu sein. Wir brauchen diese Befähigung, wir brauchen diese Kraft von Gott. In Jesaja 4, Vers 6 heißt es, es soll nicht durch menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Die Notwendigkeit der Taufe im Heiligen Geist, die Erfüllung im Heiligen Geist, ist so, so essentiell und wichtig. Und wenn ich in meine Geschichte schaue, ich habe auch so viele Jahre religiös gelebt ohne den Heiligen Geist. Und mein Christsein war ein großer Frust und eigentlich gekennzeichnet von viel Versagen und von Ungehorsam und einfach von einem frustrierten Christsein. Bis ich verstanden habe, Gott hat mir eigentlich was gegeben, und zwar den Heiligen Geist als Kraftquelle, die ich brauche, um dieses Leben überhaupt zu leben, um es zu schaffen, um es zu meistern. Und meine Frau hat mir vor 2 Jahren zu Weihnachten hier so ein Autolevel hier geschenkt, das konnte ich zusammenbauen mit so einer Solarzelle oben drauf. Und dann hat sie gesagt, Yogi, weißt du was? Ich will jeden Tag, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt und da was arbeitest, will ich, dass du das Bild vor Augen hast. Deine Kraft ist nicht genug. Gott ist wie die Sonne, und wenn die Sonne auf dich strahlt, wenn du dich der Sonne aussetzt, dann hat dein Leben Kraft und kommt in Bewegung. Und dieses Bild erinnert mich jeden Tag, ich weiß gar nicht, ob das geht, wenn man es hier dran hält. Nee, dreht es nicht. Aber normal drehen sich dann die Räder. Das erinnert mich daran, Christsein ohne den Heiligen Geist ist unmöglich, und wir werden immer wieder im Frust und im Versagen leben, wenn wir es ohne ihn versuchen. Also vielleicht ist es eine Blockade bei dir, dass du sagst, ja, ich versuche es immer noch aus eigener Kraft. Und es ist wichtig, dass du wirklich dich dem Heiligen Geist öffnest und sagst, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, um gehorsam zu leben. Die zweite Sache ist ein verletztes Herz. Ich habe so ein Herz dabei, da ist ein Pflaster drauf und so ein Pfeil und es blutet ein bisschen. Und dieses Herz symbolisiert innere Verletzungen. Und innere Heilung ist so ein wichtiger Prozess in unserer Nachfolge, in unserem Leben mit Gott, dass unser Herz wirklich heil wird, dass diese Pfeile rausgezogen werden, die Verletzungen, die wir in uns tragen, der Schmerz, der in uns ist, der uns immer wieder blockiert. Und wisst ihr, ich habe das aus einige Jahre später, ich habe 2 Jahre Seelsorge gemacht, und die haben mein Leben total freigesetzt. Als ich mich meinem Schmerz aus meiner Vergangenheit gestellt habe und diese giftigen Pfeile, die so in meinem Herz waren, die rausgezogen habe, Prozesse der Vergebung gegangen bin, Menschen vergeben haben, die mir sehr nahe standen, da ist mein Herz heil geworden. Ich habe gemerkt, durch diese innere Heilung bin ich eigentlich fähig geworden, wirklich dieses Leben der Nachfolge zu führen und Jesus zu lieben und Menschen zu lieben und auch gehorsam zu sein. Und ich möchte euch echt ermutigen, ich habe ja auch darüber gesprochen, dein Herz zu bewachen, dein Herz zu bewahren. Wenn du merkst, dass Dinge in deinem Leben einfach nicht funktionieren, dass es dir schwerfällt, Gottes Wort zu leben und zu tun, zu schauen, vielleicht brauchst du wirklich Seelsorge. Vielleicht gibt es Dinge, die du noch aufarbeiten musst, wo Verletzungen in deinem Herzen sind, die dich blockieren davon, das zu leben, was Gott eigentlich für dich hat. Und da gehorsam zu sein, wo Gott es von dir möchte. Und ich bin wirklich zutiefst überzeugt, wenn du innerlich in deinem Herz nicht heil wirst, wenn da Verletzungen sind, dann hast du eine Blockade. Und auch wenn du vielleicht willst, kannst du Gott gar nicht gehorsam sein, sondern du wirst immer wieder durch dein verletztes Herz Dinge tun, die nicht gut sind und die gar nicht willst.
Ja, das dritte ist Gebundenheit oder Unfreiheit, könnte man auch sagen. Das ist der letzte Punkt. Und was habe ich da mitgebracht? Ach ja, ich habe meinen Teddybär aus meiner Kindheit vergewaltigt hier. Hier zu schnüren. Also, jetzt gucken hier, weil das jetzt auf dem Band ist. Also, ich habe ihn zu einer Marionette gemacht, weil keiner hatte eine Marionette. Ich habe ja mal geschrieben, hat man heute nicht mehr so. Ich habe auch keine zu Hause. Dachte ich, nehme ich meinen alten Bär mal. Das ist mein Freund aus der Kindheit. Der hat immer mit mir im Bett geschlafen. Und wisst ihr, Unfreiheit ist wirklich ein Problem in unserem Leben. Und auch wenn du Christ bist, bist du nicht automatisch frei. Schau mal, Paulus schreibt in Römer 7, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Er kannte genau auch das, eine innere Unfreiheit, die dich einfach nicht so handeln und tun lässt, wie du es eigentlich möchtest. Und Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Aber leider passiert es nicht mit einem Gebet am Kreuz nur, sondern das sind Dinge, die wir auch aktiv angehen müssen. Wenn wir dem Feind die Tür geöffnet haben in unserem Leben und er Bindungen an uns aufgebaut hat, dann müssen die durchschnitten werden, damit du wirklich in Freiheit kommst. Und nur mal ein Beispiel. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen von der Barna Group, das ist in Amerika, das sind Leute, die so christliche wissenschaftliche Untersuchungen machen. Die haben gesagt, 70% der Frauen und 75% der Männer in Amerika konsumieren Pornografie. 40% der Frauen, ich dachte immer, Frauen machen das gar nicht, nur die Männer. Und 75% der christlichen Männer, ich rede hier von der Gemeinde, die haben Christen befragt, konsumieren regelmäßig Pornografie. Seht ihr, die hassen das alle, die finden das alle nicht gut, bin mir sicher. Aber die sind gebunden, die sind nicht frei. Die sind nicht frei, das zu tun, was eigentlich richtig ist. Sie hören von Gott, sei deiner Frau treu, begehre nur deine Frau. Und eigentlich wissen sie, das ist richtig und wollen auch gehorchen, aber sie schaffen es nicht. Und ich merke, auch wir Christen haben so viele Bindungen oft noch in unserem Leben. Und ich möchte uns wirklich sehr, sehr ermutigen, dass wir in dem Prozess der Nachfolge uns wirklich Hilfe holen, seelsorgerlich, innere Heilung, dass wir unsere Beziehung mit Gott stärken und bauen und dass wir auch in Freiheit kommen, da wo wir wirklich gebunden sind, wo du merkst, das Gute, was ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich kenne Leute, die waren Jahre in Pornografie zum Beispiel, nur als Beispiel, es gibt ja viele andere Dinge, wo wir nicht frei sind. Und Jesus, sie haben es dann angegangen und sind wirklich in Freiheit gekommen. Und sie haben einen Sieg heute und sie können im Gehorsam leben, was sie Jahre nicht geschafft haben. Obwohl sie verheiratet waren, obwohl sie ein Sexleben hatten, all diese Dinge da waren und trotzdem waren sie gebunden vom Feind. Ja, hören, die Jünger hören, Schama ist dieses Wort, was Hören und Tun, Gehorsam und Hören impliziert. Und ich will uns wirklich ermutigen, dass wir Jünger sind, die, und ich wünsche mir das so sehr, dass immer mehr Jünger sind, die hören, wie Jünger hören. Das heißt, die nicht nur hören, sondern das auch tun und die befähigt sind, das zu tun. Und dafür brauchen wir wirklich den Heiligen Geist und wir brauchen die Freiheit, die Jesus uns bringen möchte. Und ich möchte euch echt ermutigen und ich möchte auch immer wieder das zu mir selber predigen. Wenn ich merke, ich habe Dinge in meinem Leben nicht unter Kontrolle, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du Hilfe brauchst. Denn wir haben alle Möglichkeiten heute. Es gibt Seminare, es gibt Bücher, es gibt Online-Workshops, es gibt Predigen, es gibt alles. Es ist alles zur Verfügung, damit wir ein Leben in Sieg und in Freiheit leben können. Amen.